Kann Kunst das Böse bannen oder kann man traumatische Erlebnisse künstlerisch bewältigen? Warum sind das Gute und das Böse, Himmel und Hölle, so oft Gegenstand in bildender Kunst und in der Musik? Um diese Fragen geht es in der nächsten halben Stunde und damit herzlich willkommen am Mikrofon Ursula Voss-Henrich. Als vor 4 Jahren eine russische Rakete direkt neben ihrem Haus in Charkiw einschlug, machten sich Tetjana Malinowska und Artem Volokitin auf den Weg, flohen zusammen mit ihren 5 Kindern vor Krieg und Gewalt nach Deutschland. Heute lebt das ukrainische Künstlerpaar in Potsdam und setzt dort den erlebten Traumata unermüdliche Produktivität entgegen. Barbara Wiegand hat die beiden in ihrem Atelier besucht.
Nach der Flucht malte ich Bilder mit viel Pink und solchen Farben, aber auch mit schwarzen Löchern darin. Die Löcher wurden aber mit der Zeit immer kleiner. Und jetzt arbeite ich an einer neuen Serie, die ich Fountain nenne. Die Malerei ist abstrakter, energiegeladener. Meine Erinnerungen stecken auch in diesen Bildern noch drin, aber es entsteht wieder was, wächst nach oben, hell, farbig. So zu malen gibt mir Kraft und macht mich stärker.
Tetjana Malinowska steht vor einigen ihrer Bilder, die hier im Potsdamer Atelier an der Wand lehnen. Und tatsächlich, passend zum anbrechenden Frühling, scheinen helle Pastellfarben und Formen darauf nach oben zu streben, zu fließen. Blüten, Knospen, Knollen meint man zu erkennen, Fontänen in Pink, auch mal blau oder gelb. Von den schwarzen Löchern, den Abgründen in früheren Arbeiten, sind nur wenige dunkler gemalte Flächen geblieben, als Spuren der Erlebnisse von Krieg und Gewalt. Ein Krieg, dessen Folgen das in Charkiw lebende Paar unmittelbar nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine zu spüren bekommt. Als sie die ersten Explosionen hören, sind sie gerade bei den Eltern von Artem Volokitin zu Gast, die in der Nähe eines Flugplatzes wohnen.
Wir waren am falschen Ort bei Kriegsausbruch. Das war in der Nähe eines Militärflughafens, am ersten Kriegsmorgen. Überall am Horizont war Rauch zu sehen von den Explosionen. Und von dem Ort, wo wir waren, kamen wir gar nicht so leicht weg. Es wurde immer gefährlicher, immer stressiger mit dem Sound der Explosionen. Und so entschieden wir uns zu fliehen.
Nach einer 15-tägigen Odyssee über Moldau, Ungarn und Österreich kommt das Paar mit 4 von 5 Kindern in Potsdam an. Die älteste Tochter war im Stadtzentrum von Charkiw unterwegs und konnte von dort nicht mehr zu ihnen stoßen. Sie musste ihren Fluchtweg allein meistern. Mit gerade mal 16. Unterwegs bekommen sie viel Unterstützung, erzählt Artem Volokitin, genauso in Potsdam, wo sie bis heute leben. Aber geholfen hat sicherlich auch, dass der als 5-facher Familienvater vom Kriegsdienst befreite 45-Jährige zu den bekannteren zeitgenössischen Künstlern in der Ukraine zählt. 2-mal war er bei der Biennale in Venedig dabei, stellte in New York und London aus.
Ja, die Kontakte zu Galerien und Künstlerkollegen haben uns viel geholfen, etwa bei der Suche nach einem Atelier. Und hier weiter zu malen war wie eine Therapie für uns. Es gab uns Stabilität.
So arbeiten die beiden, die schon seit ihren Studienzeiten in Charkiw ein Paar sind, weiter. Malen neue Bilder, stellen ihre Kunst aus. Gerade mal 1 Jahr nach ihrer Flucht, ihr Haus in Charkiw wurde inzwischen bei einem Raketeneinschlag zerstört, zeigt Artem Volokitin zum Beispiel seinen Zyklus Chaos und Eidos in einer Berliner Galerie. Großformatige Werke, auf denen grellgelbe Blitze düster glimmende Wolkenlandschaften durchzucken. Auf den Spuren solcher Explosionen ist er schon 2014 unterwegs, nach der russischen Annexion der Halbinsel Krim.
Die Explosionen malte ich, bevor der Krieg 2022 losging. Sie zeigen Gefahr und Schönheit. Aber nachdem ich dann eine wirkliche Explosion erlebt hatte, die Druckwelle im Körper gespürt habe, ging das nicht mehr. Man fühlt sich wie ein Tier, hilflos. Man kann nicht denken, wenn die Wände des Hauses wackeln. Auch wenn der eigentliche Einschlag nicht so nah ist, man ist getroffen. Und wenn man das dann am eigenen Leib erlebt hat, vergisst man das nicht. Und dann denkt man anders über den Krieg. Es ist kein Foto in der Zeitung, es ist die Wirklichkeit, die man fühlt, durch und durch.
Wenn sie versuchen, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen und ihr Kind auf dem Weg in den Keller fragt, Mama, warum schlägt mein Herz bis in die Kniekehle? Das kannst du nicht erklären.
Immer wieder betont die heute 46-jährige Mutter, wie wichtig es für sie ist, dass ihre Kinder hier in Frieden leben können. Damals, zwischen 5 und 16 Jahren alt, sind sie heute voll integriert. Besuchen deutsche Schulen, die mittlerweile 20-jährige Tochter studiert in Freiburg. Einer der Söhne ist als Soundkünstler mitunter an Ausstellungen beteiligt, die seine Mutter organisiert. In Potsdam oder Berlin. Die Künstlerin plant außerdem Projekte in Kiew und in Charkiw, das sie seit Kriegsausbruch auch wieder besucht hat. Immer geht es ihr vor allem darum, den kulturellen Austausch und Dialog gegen die Kulturzerstörung zu setzen. So will Tatjana Malinowska die künstlerischen Netzwerke mit der Heimat, aus der sie vertrieben wurde, stärker knüpfen, vor Rissen schützen. 1980 in Odessa geboren, wächst sie im heute militärisch völlig abgeschotteten Sewastopol auf. Als ihre Mutter 2021 stirbt, kann sie nicht mal hin. Immer wieder durchziehen die Spuren solcher Traumata ihre Kunst, bis heute, wo die meist hellen Farben ihrer Bilder aber auch für einen Neuanfang stehen. Die im Potsdamer Atelier schräg gegenübergehängten Tableaus ihres Mannes Artem wirken dagegen fast düster, aufgewühlt. Vor einem pechschwarz gemalten Hintergrund öffnet sich sogartig der Blick hinein in ein regenbogenfarbenes Universum, in dem Früchte, Blüten und Schmetterlinge zu erkennen sind. Ein bisschen lehnt er sich dabei an das klassische Stillleben an, erläutert Artem Volokitin. Auf der Suche nach Worten vom Englischen ins Ukrainische wechselnd, das die Tochter Nika übersetzt.
Es ist ein Stillleben in einer steinernen Nische. Ich greife klassische Motive auf, alte Symbole, wertvolle Gegenstände, tote Tiere, Blumen etwa, Insekten. Und den Schmetterling habe ich gemalt, weil er für die Wiedergeburt steht. Und durch das Dunkel bricht hier das Licht. Ja, es ist eine Metapher auf unser Jahrhundert. Und der Schmetterling steht für Erneuerung, für Hoffnung. Es geht immer um die Hoffnung.
Barbara Wiegand war im Potsdamer Atelier des ukrainischen Künstlerpaars Tatjana Malinowska und Artem Volokitin. Gut und Böse, Himmel und Hölle gehörten zu den Hauptthemen der Kunst im Mittelalter. Denn damals war Kunst vorwiegend kirchliche Kunst. Und auch noch in der Renaissance sind Darstellungen von Paradies und Höllenfeuer häufig. Zu den schönsten Gemälden gehört das Jüngste Gericht des italienischen Frührenaissance-Malers und Mönchs Fra Angelico von etwa 1435. Es hängt in der Berliner Gemäldegalerie. Ich habe mich dort mit dem Kurator für italienische Renaissance, Dr. Neville Rowley, getroffen und über die Darstellung und Wirkung von Engeln und Teufeln, Frommen und Sündern, Himmel und Hölle gesprochen.
Und hier.
Ja, Herr Dr. Rowley, was ist das zunächst für ein Bild? Was sehen wir hier?
Das ist eine Tafel, die mit Tempera und Gold bemalt ist, in Florenz, Anfang des 15. Jahrhunderts von Fra Angelico. Und man sieht, das ist das Jüngste Gericht, der Moment, als Jesu im Himmel kommt und weckt die Toten und einige gehen in die gute Richtung nach Paradies, die anderen in die Hölle.
Das Bild ist ja dreigeteilt. Wir sehen im oberen Teil der Mitteltafel Jesus im blauen Gewand, schwebend auf einer Wolke, um ihn herum Betende mit Heiligenscheinen. Das Ganze ist vor einem goldenen Hintergrund, wie in so einem goldenen, schwebenden Raum. Und unten auf der Mitteltafel, da wird es dann voll. Da sieht man quasi das Volk und das ist in der Mitte getrennt durch einen Graben. Da sieht man ja offene Gräber, nicht wahr?
Ja, das ist der Moment, als die Gräber sich öffnen und Christus wählt, wer geht nach links, so nach Paradies, und nach rechts in den Inferno, wie das Dante beschrieben hat.
Wen sehen wir denn da rechts und links der offenen Gräber, wo sich die Geister im wahrsten Sinne des Wortes dann scheiden?
Wir sehen viele Figuren in dem Teil der guten Mönchen, besonders ein Dominikaner, Berto Angelico war Dominikaner, aber andere Mönchen auch, Könige oder ein König, einige Frauen, die Mehrheit sind Männer, aber die Frauen dürfen auch ins Paradies und noch nach oben ein Papst und ein Dominikaner Kardinal, wahrscheinlich der Auftraggeber und nochmal in Richtung Paradies. Und nach rechts, das ist ganz anderes, Was interessant ist, es gibt auch Mönche, die als die Bösen gezeigt werden. Ein Franziskaner dort, kein Dominikaner, so er wollte keine Kritik auf seinen eigenen Ordner machen. Es gibt Geld auch ein bisschen überall, so Geld ist nicht gut. Es gibt Frauen auch, weil Frauen sind gefährlich. Und rechts sieht man der Teufel, der und alle diese nackten Figuren, die mit den verschiedenen Peccato, die sie gemacht haben, so Libidinosi, Avari, das ist auf Italienisch geschrieben, diese...
Die Sünden, die sie begangen haben.
Ja, genau, die sieben Sünde, das sind nur sechs hier gezeigt. Und was interessant ist, ist, dass diese Beschreibung ist sehr, sehr lebendig und ein bisschen, ja, wie mit sexuellen Konnotationen. Einige sind fressen sich selbst wie Kannibalen und das hat nicht immer Angelico entschieden, solche Szenen zu zeigen in den anderen Versionen von dem Thema, die er gemalt hat.
Also etwas besonders Drastisches quasi. Also alle, die in der Hölle landen, sind eigentlich nackt, werden von Teufeln getriezt, schmoren im Feuer oder werden im Wasser ertränkt oder aufgespießt. Und ja, man sieht auch Geschlechtsteile, also es ist auch wirklich sexuell aufgeladen. Ja, das sind verschiedene Horrorstrafen, kann man sagen, oder?
Ja, ganz genau. Und das sind eine Visualisierung von was Dante in seiner Divine Komödie beschrieben hat. In dem ersten Teil, in dem Inferno, hat er auch diesen, das war ein langer Weg durch das Inferno. Und er hat das alles beschrieben, hat wahrscheinlich oder sicherlich Angelico das mehrmals gelesen und hat es versucht, das für die Christlichen zu visualisieren. Das ist eine Kritik von was nicht machen soll oder darf, aber das war auch eine Gelegenheit für die Auftraggeber, nackte Frauen oder Männer anzuschauen. So, das ist ein bisschen in die Grenze und in diesem Fall, das ist relativ seltsam, in diesem jüngsten Gericht von Frau Angelico solche explizite Szene zu malen.
Auffällig ist ja auch, dass es in der Hölle sehr eng ist. Da sind diese verschiedenen Kammern für die verschiedenen Sünden und Strafen. Und die Menschen, die sich darin nackt befinden, die knubbeln sich geradezu. Die sind auf engem Raum zusammengepfercht. Während, wenn wir nochmal in den Himmel rüber gucken, da ist ja viel Raum. Da sieht man einen Garten, da gibt es Platz, da tanzen die Engel und es wachsen Blumen und Bäume.
Ja, das ist ein Moment, wo man sehr Angst vor dem Nachleben hatte. Der Tag des jüngsten Gerichts, das war der Moment, wo man sehen würde, was richtig war. Unser Leben war nicht so wichtig als dieses Leben nach dem jüngsten Gericht. So die christliche Theologie und in diesem Moment glaubten die Menschen das sehr fest und besonders der Fra Angelico, der auch als Theologe, als Mönch so war.
Ein sehr frommer Maler. Kann man aus diesem Bild auch eine gewisse Gesellschaftskritik herauslesen?
Ja, man kann sehen, dass alle können Guten und Bösen sein. Das heißt, das sind Menschen, die nach Inferno gehen. Die Guten sind nicht nur die Menschen, die Religiösen, die Könige. Alle können Fehler machen. Und es gibt einen Bischof hier, sieht man mit seinem Hut auf der rechten Seite.
Das heißt, auch Bischöfe können in der Hölle landen.
Genau, eine Prinzessin oder eine Königin. Hier, das ist jemand, der in der Senat von Florenz arbeitete mit solchem Hut. Und ein Kardinal ist hier auf der rechten Seite. Das heißt, dass alle können Fehler oder Sünden machen. Und man muss aufpassen, weil am Ende, das wird sich wissen. Das ist auch eine Sache, dass man seine eigene Sünde nicht verstecken soll. Weil am Ende, oder weiß Jesu alles. Und das muss ein bisschen erschreckend gewesen sein, solche Bilder.
Gibt es denn einen Hinweis darauf, wie man ein gutes Leben führt oder ähnliche Anweisungen?
Nein, es gibt aber Hinweise, was man nicht machen soll. Zu viel essen, zu viel Sex machen, zu viel Ärger haben oder mit seinem Geld nicht großzügig sein. Das sind alle diese Sünder, die deutlich gezeigt und beschrieben sind. Wobei, was gut machen kann, es ist nicht so viel hier beschrieben.
Also insgesamt eine Warnung auch an die Menschen, sündigt nicht, sonst kommt ihr in die Hölle. War das eine reale Bedrohung? Haben die Menschen damals vielleicht wirklich an diese Höllenstrafen geglaubt oder war das eher eine symbolische Darstellung, eine Chiffre für Gut und Böse? Was meinen Sie?
Angelico war ein Mönch, der nicht nur Dominikaner, aber observant Dominikaner war. Das heißt, sein Ordner war eine so drastische Version des Dominikanerordners. So, sein Konvent war nicht in Santa Maria Novella, wie die normale Dominikaner, sondern in San Domenico in Fiesole und dann in San Marco auch, wo die Observanten waren. Die Idee war, viel mehr an die Regel zu sein, die Regel der Mönchen. Das war ein bisschen eine Reform vor der Reform von Luther. Das war vielen Vorschläge, die Religion zu reformieren, und Frangelico war Teil davon. Das heißt, sein Leben war nur beten und malen, und das hatte er so im Kopf, und sein Werk ist auch eine Art und Weise, diese wichtigen Figuren wie Kardinalen, Päpste, er war oft mit dem Papst erst in Florenz und dann in Rom, hat für die Päpste, verschiedene Päpste gearbeitet. Aber das ist auch eine Erinnerung, auf die Religion aufzupassen. So zu viel Reichtum, Macht, für Angelico, das ist gefährlich. Die Reformation hat ein bisschen auch mit solchen Figuren angefangen.
Und Frangelico selbst hat ja in diesem Orden dann auch arm und ohne großen eigenen Besitz gelebt und hat, soweit ich weiß, die Honorare, die er für die privaten Aufträge bekommen hat, dann auch an den Orden gegeben. Ja?
Genau, und zum Beispiel diese Predella, diese drei Bilder, die unten im Münstergericht in der Gemäldegalerie sind, das ist für ein anderes Werk bezahlt, das ist dokumentiert, glücklicherweise, und das ist für den Konvent von Santa Croce, die Franziskaner in Florenz, bemalt, und Frangelico wurde mit Rotwein bezahlt. Nicht für sich selbst, sondern für sein Konvent. Glücklicherweise haben wir den Vertrag für dieses Werk unten, nicht für das jüngste Gericht, aber das war wahrscheinlich auch der Fall.
Das sagt Neville Rowley, Kurator für italienische Renaissance an der Berliner Gemäldegalerie. Ich habe mit ihm über das Bild »Das jüngste Gericht« des Malers Fra Angelico gesprochen. Nun wechseln wir das Genre, bleiben aber beim Thema. Heavy Metal hat sich schon früh an religiösen Bildern abgearbeitet. Himmel, Hölle, Engel und Dämonen, das alles ist Material, das gerne musikalisch in Szene gesetzt wird. Mal dient es als Provokation, mal als ernst gemeinte Auseinandersetzung mit Glauben, Zweifel und Unglauben. So tönen zwischen donnernden Riffs und düsteren Chören immer wieder biblische Bilder, apokalyptische Szenarien und spirituelle Rebellionen auf. Miron Tenberg mit einem Überblick und ein paar Beispielen, wie Licht und Dunkelheit, Gut und Böse die Soundgewitter durchziehen.
April 1980. Die Metalband Black Sabbath veröffentlicht das erste Album nach der Trennung vom Frontmann Ozzy Osbourne. Der Titel Heaven and Hell, also Himmel und Hölle. Es wird bis heute eines der meistverkauften Alben der Band bleiben. Die symbolische Aufladung von Himmel und Hölle, typisch für Heavy Metal. Das Stück Heaven and Hell beschreibt zwei Perspektiven auf die eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse, eigentlich mit welchem Gemütszustand man auf das eigene Leben blickt. Die Religionswissenschaftlerin Anna-Katharina Höpflinger hat viel zum Thema Heavy Metal geforscht und gearbeitet.
Heavy Metal nimmt viele religiöse Motive auf und mischt sie auch, weil ich glaube, es sind die grundlegenden existenziellen Fragen, die damit symbolisiert werden können.
Es sind Themen wie Leid und Tod, Auferstehung und das ewige Leben.
Heavy Metal hat sich wie spezialisiert auf diese Art der Bereiche. Das ist aber nicht nur typisch Heavy Metal, das ist allgemein in der Popmusik so. Und Heavy Metal kümmert sich eben eher, sagen wir, um die düsteren Fragen des Lebens. Und das sind so Dinge wie der Tod oder extreme Gefühle wie ekstatische Gefühle, zerstörerische Liebe, Gewalt, Krankheiten, all diese Dinge, die der Mensch nicht unter Kontrolle hat. Und das sind eigentlich die Hauptthemen des Heavy Metal und weniger romantische Liebe auf Wölkchen.
Sie denkt da an die Band Iron Maiden.
Die haben zum Beispiel ein Lied, von das um Montségur geht, so eine mittelalterliche Festung, die dann halt gestürmt wurde.
Im Heavy Metal sind Himmel und Hölle seit jeher zentrale Sinnbilder, die weit über religiöse Referenzen hinausgehen. Während der Himmel häufig als unerreichbares Ideal, als Ort der Erlösung oder auch als ironisch gebrochene Leerstelle erscheint, wird die Hölle zum dominanten Symbol für Rebellion, Selbstermächtigung und die bewusste Abkehr von normativen Moralvorstellungen. Die Religionswissenschaftlerin Höpflinger sieht diese Themen und Motive aber auch in der Chronologie der Rockmusik, aus der Heavy Metal entstanden ist.
Also ich würde sagen, da schließt Heavy Metal wirklich nahtlos an Rock an. Ich meine, auch Sympathy for the Devil von den Rolling Stones oder die Beatles haben solche Fragen gestellt.
Natürlich speist sich solche Bildsprache aus dem christlichen Symbolkanon. Darstellungen von Verdammnis, jüngstem Gericht und Erlösung waren in der frühen Szene, wir reden hier von den 1960er Jahren, noch etwas Tabubehaftetes. Die Hölle wurde dabei nicht nur als Ort des Schreckens beschrieben, sondern auch umgedeutet, als Ort für Individualismus, Freiheit von religiöser Bevormundung. Der Himmel hingegen verliert oft seine tröstliche Funktion und wird kritisch hinterfragt oder als fernes, kaum greifbares Versprechen dargestellt. Gerade die Karfreitagsgeschichte liefert im Heavy Metal zentrale Bezugspunkte. Die Crucifixion, also die Kreuzigung, symbolisiert hier nicht nur das Leiden Christi am Kreuz, sondern wird häufig als Metapher für Opfer, Ungerechtigkeit oder den Konflikt zwischen Individuum und Autorität gelesen. Natürlich gibt es auch in manchen Subgenres, etwa im Black Metal, eine bewusste provokative Umdeutung, um eine radikale Gegenposition zum Christentum auszudrücken. Gleichzeitig existieren im klassischen Heavy Metal und auch im Doom Metal ernsthafte, fast spirituelle Auseinandersetzungen mit Schuld, Sühne und Erlösung, die die österliche Thematik des Todes und der Auferstehung reflektieren.
Wenn wir jetzt bei Karfreitag sind, zum Beispiel Gravedigger hat ein Lied, The Last Supper.
Nicht zuletzt liefert das Thema Himmel und Hölle wirkungsvolle Bilder für Albumcover und Bühneninszenierungen. Flammen, Dämonen und apokalyptische Landschaften stehen neben Engeln, Lichtsymbolik oder zerfallenden Paradiesen. Im Heavy Metal werden diese Symbole jedoch selten dogmatisch verwendet. Es bleibt eine Kunstform, die dekonstruiert, überzeichnet und neu zusammensetzt.
So wummert die Hölle im Heavy Metal. Miron Tenenberg über apokalyptische Klänge, Himmel, Hölle und Dämonen. Um Gutes und Böses geht es am Karfreitag hier im RBB24 Inforadio. Um die Faszination des Bösen und Himmel und Hölle in der Kunst. Um Polarisierungen, Krieg und Frieden und Menschen zwischen allen Stühlen.
Also die Frage, die mir am meisten gestellt wird, ist, auf welche Seite stellst du? Sag's mal endlich mal. Und diese Frage kann ich auch leicht beantworten. Natürlich, ich stehe auf der Seite der friedlichen Kräfte, auf beide Seiten. Die gibt's, ne? Die gibt's unter Palästinensern und es gibt auch in der israelischen Gesellschaft friedliche Kräfte.
Das sagt Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.